Astronomie am Kepler. Willkommen zu Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Mein Name ist Norbert Steinkeller und mein Team aus den Schülerinnen und Schülern meines Astronomiekurses ist in dieser Folge in einem ganz besonderen Einsatz. In unserer dritten Sommerfolge geht's wie angekündigt nur um eure Fragen, die wir von euch bekommen haben. Aber eine Rubrik unseres Podcasts darf davor natürlich nicht fehlen.
Space News.
In den Space News geht's heute zu neuer Forschung zum Mars, genauer zum Wasser am Mars. Heute ist der Mars ein trockener Planet, aber wir wissen aufgrund der Oberflächenformen von Flusstälern und aufgrund der Gesteine, die dort zu finden sind, dass es früher einmal flüssiges Wasser am Mars gegeben haben muss. Und es gibt jetzt schon lange die Frage, wo ist das geblieben? Ein Teil ist wahrscheinlich in den Weltraum hinaus verdunstet, verdampft, abgehaut, weil der Mars einfach zu wenig Schwerkraft hat. Aber es könnte auch Wasser in tiefere Schichten des Mars hineingekommen sein. Und da gibt es jetzt eine neue Arbeit dazu. Da helfen Daten der Mission InSight. InSight war eine spannende Mars-Mission. Die ist am 26. November 2018 am Mars gelandet und hat 4 Jahre lang Erdbeben oder besser gesagt Marsbeben gemessen. Durch solche Beben kann man nämlich den inneren Aufbau eines Planeten erforschen. Das hat man bei der Erde gemacht und das hat man nun auch erstmals bei einem anderen Planeten beim Mars versucht. Das funktioniert ein bisschen ähnlich wie so Ultraschallbilder, mit denen man ins Innere eines Menschen hineinschauen kann. Je nachdem, wie das reflektiert wird, kann man darauf schließen, was sich da im Inneren abspielt. Ja, schon 2020 hat man aufgrund der InSight-Daten feststellen können, dass der Mars zur Hälfte aus einem flüssigen Kern besteht. Darüber gibt es einen ziemlich dicken, zähflüssigen Mantel und nur relativ wenig an Kruste ganz oben. Da gibt es 3 verschiedene Schichten an Kruste, die insgesamt nur 37 Kilometer dick sind. Und jetzt hat ein Team aus Kalifornien diese Daten noch einmal hergenommen und geschickt ausgewertet und damit gezeigt, dass in der mittleren Krustenschicht, also so in 11 bis 20 Kilometer Tiefe unter dem Mars, sehr viel flüssiges Wasser im Gestein gespeichert sein könnte. Die Grundlage dazu ist eine spannende Kombination aus Messwerten der Sonde und Computersimulationen. Der Hauptautor nämlich ist Vashon Wright, ein Geophysiker, der am Ozeanographischen Institut in Kalifornien in San Diego forscht. Es gibt auch einen zweiten Geophysiker im Team, der besonderer Experte für Wassereinlagerungen tief im Boden ist, Professor Michael Manger von der Berkeley-Universität, ebenfalls Kalifornien. Und das dritte im Team, Matthias Morsfeld, ein aus Deutschland stammender Ingenieur mit dem Spezialgebiet Computersimulationen in der Geophysik. P-Wellen und S-Wellen, also Druck- und Scherwellen von Erdbeben, breiten sich nämlich je nach Material verschieden stark und verschieden schnell aus. Und das hat jetzt Matthias Morsfeld in einem Computermodell oder in wahrscheinlich mehreren Computermodellen nachgebaut und geschaut, wo passt denn das Computermodell und die gemessenen Daten am besten zusammen. Und der Best Fit für die Daten war ein mit flüssigem Wasser gesättigte Gesteinsschicht in der mittleren Krustenschicht. Und da müsste so viel Wasser eigentlich gespeichert sein, dass sich daraus an der Oberfläche ein 1 bis 2 Kilometer tiefer Ozean ergeben würde. Also ziemlich viel Wasser, das mit hoher Wahrscheinlichkeit hier in den Tiefen des Marsbodens gespeichert ist. Den Link zu dieser Forschungsarbeit und zu einem Welt der Physik-Artikel, der das Ganze etwas einfacher erklärt, findet ihr in den Shownotes. Jetzt im August wird es ja allmählich wieder früher dunkel und da ist das höchste Zeit für die Frage von Alexander und die Antwort von Katharina.
Hallo, ich bin der Alexander und ich würde dich gerne fragen, welche Sternbilder man im Sommer gut beobachten kann.
Danke Alexander für deine Frage. Also im Sommer ist auf jeden Fall sehr auffällig das Sommerdreieck. Das wird aus Adler, Schwan und Leier gebildet. Dann steht auch noch relativ in der Mitte das Sternbild Herkules. Das ist sicher auch gut zum Anschauen. Dann gibt es auch noch den Schlangenträger und den Drachen. Und sonst ist auch noch die Jungfrau relativ gut zu sehen.
Jetzt müssen wir das ganze Zeug am Himmel natürlich auch finden. Beim Sommerdreieck, glaube ich, geht es vor allem um die Hauptsterne von Schwan, Leier und Adler, oder?
Genau so ist das. Sonst, wenn man was finden will, könnte man zuerst den großen Wagen suchen. Genau links davon ist der Drache.
Wo ist denn der große Wagen eigentlich so im Sommer? Wo findet man den am ehesten?
Der große Wagen ist eher im Mittelpunkt, aber Richtung Nordwesten hin.
Im Mittelpunkt? Wovon?
Vom, quasi, wenn man nach, genau nach oben schaut.
Aha, so gerade nach oben. Die Mitte vom Himmel, der sichtbar ist praktisch.
Ja, genau. Also, und wenn man von dort aus nach links geht, dann kommt man zum Drachen und unter dem ist der Herakles.
Ja, wo ist denn am Himmel links? Wenn ich mir jetzt vorstelle, der große Wagen ist jetzt genau über mir, dann habe ich ja nicht recht eine Idee davon, was links ist, weil da hängt es ja davon ab, wie ich eigentlich gerade stehe, was gerade links ist, oder?
In östlicher Richtung.
Okay, also ich muss quasi, über mir ist der große Wagen. Dann muss ich so ein Stück Richtung Osten, also da, wo die Sonne ungefähr aufgeht, was ich in der Nacht nicht sehe, aber ich kann mich hoffentlich daran erinnern, wo, oder ich nehme einen Kompass, um zu sehen, wo Osten ist. Und in die Richtung ist der Drache. Wie erkenne ich einen Drachen? Ist das schwer zu finden?
Der Drache ist ein sehr langgezogenes Sternbild. Am auffälligsten ist wahrscheinlich der Teil im Süden. Da ist so ein Dreieck, es ist kein Dreieck, es ist ein Viereck, das sehr dreieckähnlich aussieht. Also man kann es mit einem Dreieck verwechseln. Und das ist sehr geschwungen. Also es geht zuerst in Richtung Norden, dann wieder ein bisschen nach unten Richtung Süden und dann Richtung Westen weg.
Ja, dieses Viereck, das ist so, glaube ich, der Kopf vom Drachen, der schaut so Richtung Herkules, kann das sein, ja? Und man findet ihn, glaube ich, umgekehrt am leichtesten. Das Coole beim Drachen ist ja, dass er sich so zwischen kleiner Bär und großer Bär durchschlängelt. Wenn man mal den großen Wagen gefunden hat, dann gibt es ja diesen Wegweiser zum Polarstern, man verlängert so den Anstrich vom Kasten, von den Kastensternen fünfmal, da kommen wir ungefähr zum Polarstern und das ist der hinterste Stern vom kleinen Wagen. Und zwischen kleinen und großen Wagen ist so ein Band an Sternen durch, das windet sich einmal nach rechts, also wenn man jetzt da, wo man startet, einmal nach rechts und einmal nach links und dann kommt man eben zu diesem Kopf mit den vier Sternen und das ist der Drache. Ist ziemlich cool, dass man zu den einmal nachzuverfolgen zwischen den beiden Wagen praktisch und dann hat man schon ein ziemlich lässiges drittes Sternbild am Himmel gefunden und von da aus komme ich jetzt weiter zu den Sommersternbildern, hast du gesagt.
Genau, direkt südlich von dem Drachen ist der Herkules und direkt östlich vom Herkules ist leicht nördlich, also wirklich nur ganz leicht nördlich, sind dann das Sommerdreieck mit Adler, Leier und Schwan.
Der Herkules, der schaut so ein bisschen aus wie so eine verzogene Sanduhr, oder? Irgendwie ist der ein bisschen ähnlich wie der Orion im Winter von seinem Erscheinungsbild her.
Ja, genau, aber beim Herkules sind, würde ich sagen, weniger Sterne, die man gut sieht und mit ins Sternbild einbeziehen kann.
Durch die Sommersternbilder, also durch den Schwan, wo der Deneb ist, der ist ja einer dieser Sterne im Sommerdreieck, geht ja ungefähr die Milchstraße durch. Die sieht man aber meistens, wenn man in nicht verschmutzten Gebieten ist, er nicht wirklich. Von einem dunklen Ort aus, wie da, wo wir das KTT gehabt haben, in Dreihütten oder von der Emberger Alm aus, würde man die Milchstraße wunderbar sehen. Vor allem dann im Herbst oder im Spätsommer eigentlich, das ist ja dann immer noch Sommer. Vorher steht sie noch ein bisschen zu tief. Aber das Sommerdreieck, das sieht man eigentlich den ganzen Sommer über super. Und das ist eben die Vega in der Leier. Der Deneb im Schwan und der Altair im Adler. Vega ist nur 25 Lichtjahre von uns entfernt. Ganz das Gegenteil ist der zweite Stern im Sommerdreieck, der Deneb im Schwan. Der ist nämlich wahrscheinlich ungefähr 2000 Lichtjahre von uns entfernt. Und trotzdem ist er für uns, von uns aus gesehen, einer der hellsten Sterne am Himmel. Das heißt, dieser Deneb muss ein unfassbar großer, leuchtkräftiger Stern sein. Das ist er auch. Das ist einer dieser ganz extremen Monstren in unserer Galaxie. Ein UBV-Stern, ein Ultra Luminous Blue Variable, ein ultra leuchtkräftiger, blauer, veränderlicher Stern. Das sind die Sterne, die so groß sind, dass sie durch ihre eigene Strahlungskraft zerrissen werden. Also, weil sie einfach zu schwer sind. Also ganz, ganz extreme Sterne. Normalerweise sehen wir keine Sterne, die so weit weg sind. Und der ist nicht nur sichtbar, sondern gehört für uns am Himmel zu den hellsten Sternen. Also Deneb ist unglaublich. So, jetzt muss ich ein bisschen erklären, wie man den Schwan so am Himmel sieht. Der ist nicht weit weg von der Leier. Wenn man die Leier mal gefunden hat, so nächstgelegene, sehr helle Stern. Das muss eigentlich der Deneb sein. Und neben dem Deneb in irgendeiner Richtung findet man dann so eine Linie an drei Sternen, das bildet die Flügel des Schwans. Der Deneb selber ist so der Schwanz vom Schwan, das ist hinten. Und man sieht da dann eine Linie von Sternen, 3 und dann noch einmal außen 2 dazu, die so ein bisschen geknickt sind, also 5 Sterne, die so eine gekrümmte Linie bilden, die sind die Flügel des Schwans. Und dann, wenn man weitergeht, weg von den Flügeln, dann kommt man eben zu einem schwächeren Sternchen, der eben den Kopf des Schwans bildet. Albireo ist eigentlich ein Doppelstern. Wir sehen den, wenn wir so hinschauen, als schwächeres weißes Sternchen. Mit einem Fernrohr würde man aber 2 Sterne sehen. Ist einer der berühmtesten Doppelsterne am Himmel. Mit einem so eher orangeroten und mit einem türkisen Stern. Das schaut richtig hübsch aus. Einer der, kann man schon mit einem kleinen Fernrohr anschauen, einer der hübschesten Doppelsterne am Himmel. Wenn man das mit dem Schwan nicht so gut sieht, dann kann man sich auch ein Kreuz am Himmel vorstellen. Das ist umgekehrt. Der Deneb ist dann so die Spitze von dem Kreuz und da, wo die Flügel sind, das ist so der Kreuzbalken, der drüber steht. Und warum Schwan eigentlich, wenn man das Sternbild Schwan von einer dunklen Gegend aus sieht, und früher war das ja überall, bitte, dann sieht man die Milchstraße besonders gut so zwischen der Mitte vom Schwan, also da, wo dieser Kreuzungspunkt mit den Flügeln ist, und dem Kopfstern Albireo. Und da gibt es eine richtig relativ dichte Milchstraßenwolke, wie der weiße Hals eines Schwans. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Menschen dort einen Schwan gesehen haben. Weil das Sternbild hat quasi einen weißen Hals, der von der Milchstraße gebildet wird.
Also der dritte Stern vom Sommerdreieck ist der Altair, der Hauptstern vom Adler. Den findet man ganz gut dadurch, dass er auch sehr hell ist. Und rechts und links von dem sind 2 ein bisschen dunklere Sterne. Die sind aber auch sehr hell, das heißt, man sieht eine Reihe von 3 Sternen, die alle relativ hell sind. Und der mittlere ist immer am hellsten und das ist der Altair.
Wie schaut denn dann das ganze Sternbild vom Adler aus?
Also der Adler ist so eine Raute.
Genau, der Strich nach unten, das ist irgendwie so der Schwanz vom Adler dann. Gell? Also so seitlich haben wir so richtig mit dieser Raute, das sind quasi die Flügel vom Adler, und dann unten seinen Schwanz runter. Aber am besten ist es, Alexander, du schaust dir dazu ein Bild an, das werde ich in den Shownotes verlinken, oder man schaut sich das Ganze auf einer drehbaren Sternkarte in einem Sternkartenprogramm an, aber so als erste Orientierung findest du in unseren Shownotes ein Bild, wo du alle Sommersternbilder gut entdecken kannst. Ja, danke für die Frage. Unser Hörer David interessiert sich für Exoplaneten und hat eine Frage, mit der sich dann Mahadi genauer beschäftigt hat.
Lieber Astrokurs, ich hätte da eine Frage. Es wurden ja über 5000 Exoplaneten gefunden. Wie viele Planetensorten gibt es?
Ich bedanke mich für deine Frage und ich zähle dir jetzt mal auf. Also erstens die Gesteinsplaneten sowie die Erde. Das bedeutet, dass ihre oberste Schicht aus festem Gestein besteht. Nummer 2 gibt es die Gasriesen, so wie Jupiter und Saturn. Die bestehen halt so größtenteils aus Gas, aber es wird vermutet, dass im Inneren ein fester Kern ist. Nummer 3 gibt es die Eisriesen, so wie Neptun und Uranus. Die sind sehr weit draußen und daher gibt es dort sehr kalte Temperaturen und in ihrer Atmosphäre gibt es sehr viel Wassereis. Es gibt noch die Hot Jupiters, also das sind so Jupiter-große oder sogar noch größere Gasriesen, die sehr nah an ihrem Stern sind. Also man könnte sich das so vorstellen, als wäre der Jupiter ganz nah am Stern, das wäre dann ein Hot Jupiter. Es gibt dann auch noch die Hot Neptunes, das wäre das gleiche, nur halt, dass es so ein Eisriese ist, der nah an seinem Stern ist. Also könnte man sich das vorstellen, als wäre der Neptun ganz nah am Stern. Es gibt dann auch noch die Supererden. Also das sind große Gesteinsplaneten, die jedoch mehr als 2 Erdenmassen haben, aber dennoch kleiner als der Uranus sind.
Ja, das heißt aber nicht, dass die jetzt ein super und besserer sind als unsere Erde, um drauf zu leben, oder? Da stellen sie, glaube ich, manchmal vor, hey, wir haben eine super Erde gefunden, ziehen wir um.
Nein, es gäbe eine größere Gravitation, also würden wir eher erdrückt werden.
Die Mini-Neptune, glaube ich, sind die häufigste Planetensorte überhaupt, die man in Exoplanetensystemen gefunden hat, oder?
Das sind also Neptune, die halt kleinere Versionen sind. Und zu guter Letzt gibt es noch die Theorie, dass es noch so Ozeanplaneten geben könnte. also Planeten, wo die ganze Oberfläche nur aus Wasser bestehen würde. Aber es ist nur eine Vermutung, dass es die gibt. Also hätten wir insgesamt so 8 Planetenarten, die wir bis jetzt kennen.
Ja, oder zumindest theoretisch vermuten, dass mit diesen Ozeanwelten, die extrem tiefe Wasserozeane haben, möglicherweise so zum überhaupt der Großteil von der Masse aus Wasser besteht und im Inneren dann aus Eis, weil dieser gewaltige Druck des ganzen Wassers dann das Innen zu heißem Eis pressen könnte. Die haben einen coolen Namen bekommen, hyzenische Planeten, so wie Hydro, Wasser, und wie Ozean, das hat man zu einem Kofferwort da zusammengepackt, hyzenischer Planet, die wären möglich. Man hat aber noch keinen wirklich gefunden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es die gibt. Das ist erst in einem Forschungspaper vom heurigen Frühjahr, vom Frühjahr 2024, ist diese Möglichkeit einmal ja publiziert worden, dass es die geben könnte. Also spannende Sachen, was es alles gibt bei Exoplaneten.
Wie soll es möglich sein, dass sich solche Planeten bilden? Weil es muss ja, dann müsste kein einziges Gestein oder ähnliches dabei sein bei der Bildung. Und das Wasser dürfte bei der Entstehung nicht verdampfen. Also wie soll das gehen?
Ja, gute Frage. Da müssen wir uns schauen, wie solche Planeten entstehen. Planeten entstehen ja dadurch, dass irgendwelche kleines Zeug zusammenpickt, mehr oder minder. Einfach gesagt, wenn sich der Stern, der Nebel um den Stern in Bildung befindet und sich die Planeten und Planetoiden bilden, dann bilden sich eben immer größere Körper. Aber der beste Klebstoff, den wir haben, ist eigentlich Wassereis. Dort, wo wir Wasser haben, das gefrieren kann, hinter der Schneelinie, da muss minus 80 Grad haben oder so, da wachsen die Planetenkörper viel schneller, weil das Wasser so ein guter Klebstoff ist. Also in ein Eis kannst du Sachen gut verpacken. Wenn man sich Kometen anschaut, das sind ja auch so dreckige Schneebälle, schneeige Dreckbälle. Das funktioniert ja auch so. Dass also viel Wassereis da diesen Staub und diese Bröckchen zusammenpackt zu einem festen Körper. So, und jetzt stellen wir uns vor, in den äußeren Regionen hat sie eben so ein großer Körper gebildet, eigentlich so eine super Erde irgendwie, Gesteinskörper, aber der auch vor allem Wassereis drinnen hat. Und durch irgendwelche Wanderungsprozesse, die es in solchen Planetensystemen gibt, wir wissen, dass es sowas gibt, sonst gäbe es keine Hot Jupiters zum Beispiel, also die können so weiter hinein oder weiter hinaus in ein Sternsystem wandern. Wenn jetzt so ein Brocken mit sehr viel Wasser drinnen und Gestein irgendwie näher zu seinem Stern geschoben wird, dann kann es sein, dass das alles aufschmilzt. Die schweren Sachen, das feste Material, die Metalle und so, die sinken in den Kern runter und dann hast du Ozeanwelt. Wäre eigentlich voll die coole Idee. Dann kriegst du auch noch eine Wasserdampfatmosphäre mit einem ordentlichen Treibhauseffekt, denn das wärmt dann noch einmal die Oberfläche. Das könnte ziemlich spannend sein, so ein hyzenischer Planet. Ist ein Konzept, das nicht ausgeschlossen werden kann, gefunden aber noch keinen, aber man kann dann auch suchen, weil man jetzt weiß, die Physik wird es zumindest erlauben. Von den fernen Welten von Exoplanetensystemen geht es jetzt zurück auf die Erde, beziehungsweise rund um die Erde, denn wir haben eine Frage dazu bekommen, wie denn das eigentlich mit den Satellitenbahnen so ist. Und damit hat sich dann Alexander beschäftigt und kann das jetzt auch gut beantworten.
Ich hätte da eine Frage bitte. Wo genau fliegen die Satelliten? Haben sie immer die gleiche Umlaufbahn oder nicht?
Ja, also um auf diese Frage zu antworten, es gibt 3 verschiedene Arten von Bahnen, die Satelliten fliegen können sozusagen. Und die erste davon wäre zum Beispiel die geostationäre Bahn. Die befindet sich ca. 36.000 Kilometer über der Erde. Und da fliegen die Satelliten und befinden sich auf einem Punkt. Und wenn man auf der Erde steht, dann merkt man, dass der Satellit ziemlich genau einen Tag eben braucht, um die Erde herumzufliegen. Und deshalb bleibt der Satellit sozusagen am Nachthimmel immer gleich auf der gleichen Position stehen.
Ja, geostationär. Geo, das ist die Erde, also da, wo ich auf der Erde stehe von mir aus, und stationär an einer Station, also immer an der gleichen Stelle, der ist also, weil er genau einen Tag um die Erde braucht, also genauso lange eigentlich, wie sich die Erde dreht, ist er immer genau über der gleichen Stelle der Erde. Aber ich glaube, das geht doch nicht überall, oder?
Ja, also es sollte hauptsächlich am Äquator funktionieren. Ja, also die Bahnverlauf, das kann man nur am Äquator beobachten.
Also die müssen immer äquatoriale Bahnen haben.
Ja, die müssen immer die Bahnen über dem Äquator haben, sozusagen. Ja, also dann gibt es noch die Polarbahnen, da fliegen die Satelliten genau über die Polkappen drüber, auf beiden Seiten. Und dann haben wir noch elliptische Bahnen, die sind mal näher und mal weiter weg von der Erde.
Ein Beispiel für das Ganze ist zum Beispiel EarthCare. Der ist im Mai 2024 gestartet, ein toller ESA-Satellit, der eine spezielle Aufgabe in der Klimaforschung hat. Er soll nämlich Wolken vermessen und genau bestimmen, was sich eigentlich in Wolken abspielt und wie sie das Klima verändern. Und er hat einen sogenannten sonnensynchronen polaren Orbit. Das heißt, es dreht sich genau innerhalb eines Sonnentages einmal auf einer polaren Bahn rund um die Erde herum. Das führt dazu, dass er an jeder Stelle der Erde, wo er drüber kommt, um ziemlich genau zur gleichen Uhrzeit drüber kommt. Also der kreuzt immer um 14 Uhr den Äquator, egal wo er sich auf der Erde gerade befindet, weil er eben so einen sonnensynchronen Orbit in 24 Stunden einmal um die Erde herum hat und kann damit ganz stabil immer zur gleichen Tageszeit über den gleichen Regionen der Erde sein und deswegen gut vergleichbare Messungen anstellen. Also da gibt es viele Variationsmöglichkeiten. Je nachdem, wofür man den Satelliten braucht, braucht man eine andere Umlaufzeit und eine etwas andere Umlaufbahn. Und gerade alles, was die Erde beobachtet, braucht eben vor allem diese polaren Orbits. Ja, und das Gleiche kann man auch mit Satelliten machen, die nicht um die Erde kreisen, sondern es gibt auch Satelliten zum Beispiel um die Sonne und da gibt es auch welche, die zum Beispiel diese polare Bahn haben und auch bei den anderen Planeten, die wir untersuchen oder bei den Monden weiß ich es gar nicht, ob man da Orbiter haben, die eine polare Bahn haben, aber das versucht man überall. Doch, beim Jupiter. Wir haben einen Jupiter-Satelliten, einen künstlichen, der eben dann die Aufnahmen machen konnte von den Polarlichtern, die es auf Jupiter gibt. Denn wenn wir keine polare Bahn hätten mit dem Jupiter-Satelliten, dann hätten wir die Polarlichter nicht aufnehmen können. Also diese verschiedenen Arten von Satellitenbahnen, die sind nicht nur wichtig für uns auf der Erde, sondern das wenden wir auch in der Weltraumforschung an. Wenn wir schon beim sogenannten Gasplaneten Jupiter sind, auch da haben wir eine Hörerfrage aus unserer ersten Klasse übrigens.
Ich hätte eine Frage. Kann man durch den Jupiter hindurchfliegen?
Nein, man könnte nicht durch den Jupiter durchfliegen, weil man würde vorher sterben. Weil
schöne Antwort, das gefällt mir sehr gut.
Weil zu viel Gewicht quasi auf die Person drauf gedrückt wird und dann quasi als Palatschinke endet.
Also das hat also mit der Atmosphäre vom Jupiter zu tun, oder? Also du hast dir gerade vorgestellt, man hat ein Raumschiff und beginnt in den Jupiter reinzufliegen.
Ja, so quasi und wird dann immer flacher werden, weil halt so viel Gewicht auf das Raumschiff drauf drückt und irgendwann ist man dann nur mehr wenige Millimeter dünn.
Also das ist, glaube ich, so, wenn man sehr tief ins Meer runtertaucht, ist es ja auch so, damit der Druck immer stärker. Und wenn da die Wände jetzt von dem Taucherboot nicht stark genug wären, dann würde es einfach von allen Richtungen zerquetschen und so würde es in einem auch im Jupiter gehen. Aber ich glaube, die Frage ist ein bisschen in die Richtung gegangen, ob, nachdem es ja heißt, der Jupiter, das ist ein Gasplanet. Und wenn er ja nur aus Gas besteht, dann müssten wir doch, sagen wir mal, wir könnten was bauen, was fest genug ist, dass diesen Gasdruck aushalten kann, könnte man dann durchfliegen.
Man hat ein Problem, wenn man durchfliegen will, weil in der Mitte wird er immer flüssiger und wahrscheinlich ist in der Mitte ein fester Kern und man wird quasi gegen diesen Kern zu wie duschen und dann halt in der Mitte stehen bleiben.
Warum glaubt man, dass der Jupiter in der Mitte einen festen Kern hat?
Weil das Gas muss ja irgendwann mal angezogen wurden sein, weil sonst hätte man halt kein Gas dort.
Ja, dann gäbe es gar keinen Jupiter. Also irgendwie muss das ja funktioniert haben. Und wenn so viel Gas, also zumindest muss es den Kern einmal irgendwann gegeben haben, man ist sich nicht ganz sicher. Es kann sein, dass dieser ganze extreme Druck da im Inneren vom Jupiter den Kern aufgelöst hat. Das kann man nicht ausschließen. Man weiß aber auch nicht recht, warum es das auflösen sollte, aber man hat irgendwie so, na, wäre vielleicht möglich. Wahrscheinlich hat er aber einen Kern. Ja, und das rundherum, das ist so stark zusammengepresstes Gas, dass wir das überhaupt nicht mehr Gas nennen würden, sondern das ist eigentlich so, nachdem wie wir Aggregatzustände beschreiben, ist dieser Flüssigkeit. Also in Wirklichkeit sind diese Gasriesen gar keine Gasriesen, sondern eher ja, Flüssigkeitsriesen aus flüssigem Wasserstoff und Helium. Ja gut, danke für die Frage. Von Jupiter kehren wir jetzt wieder zum Erdorbit zurück. Rosalie, die uns schon einige Fragen gestellt hat, hat da noch eine spezielle Frage zum Mond. Jasmin hat sich das angesehen und auch Mahari hat wieder einmal einiges dazu zu sagen.
Hallo, ich bin die Rosalie und habe eine Frage. Was besteht der Kern vom Mond?
Liebe Rosalie, ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Und zwar grundsätzlich ist der Mondkern relativ ähnlich zum Erdkern aufgebaut. Also es gibt einen inneren Kern, der ca. 500 Kilometer groß ist, was eigentlich sehr klein ist, auch wenn es nicht so wirken mag, aber so im Vergleich zum Erdkern. Der Erdkern ist 3500 Kilometer groß, aber diese 500 Kilometer machen schon mal 15% des Mondes aus und besteht aus schwerem, festem Metall, also hauptsächlich aus Eisen. Und so im Vergleich zum Erdkern, der besteht auch aus Eisen und aus Nickel. Und dann gibt es aber noch einen äußeren Kern vom Mond. Und das ist einfach so eine flüssige Eisenschicht quasi drumherum, die ca. 90 Kilometer groß ist, also nur eine kleine Schicht. Und so noch Temperaturvergleich. Und zwar der Erdkern vom Mond sind zu ca. 1400 Grad plus minus 400. Und der Erdkern ist so 5000 Grad heiß, also der Mond ist nicht nur zum einen kleiner, also der Erdkern vom Mond ist nicht nur zum einen kleiner, sondern auch viel kälter.
Ja, da gibt es auch so einen Fun-Fact dazu, nämlich wie extrem riesig eigentlich der Kern von der Erde ist. So der innere feste Erdkern von der Erde, der ist ungefähr so groß wie der Mond. Und wenn man den flüssigen Kern dazu nimmt, dann hat es einen Durchmesser von 7000 Kilometer. Das ist in etwa so groß wie der Planet Mars. Also die Erde ist einen gewaltig riesigen Kern, das ist die Hälfte vom Durchmesser ist der Kern. Und beim Mond dann 15%, also das ist viel, viel, viel weniger. Warum ist denn das so, dass der Mond so wenig Kern hat? Ich glaube, das hat damit zu tun, wie der Mond entstanden ist. Da ist ja ein Kleinplanet namens Theia, glaube ich, mit der Erde zusammengekracht, oder?
Es hängt damit zusammen, dass die Kollision mit dem anderen Planeten Theia, das war eigentlich kein Frontalcrash, sondern es war ein Streifschuss. Das bedeutet, dass da mehr so aufgekratzt wurde, aber das Innere ist nicht so rausgekommen. Das bedeutet, da war viel weniger Eisen dabei und dadurch, dass viel weniger Eisen drinnen war, konnte auch ein kleinerer Kern entstehen im Vergleich zum restlichen Mond.
Ich hoffe, wir konnten alles beantworten, was ihr wissen wolltet. Sonst schickt uns einfach noch einmal eine Nachfrage und dann behandeln wir das Ganze noch einmal. Schön, dass ihr uns immer noch zuhört. Wenn es euch gefällt, bieten wir wieder darum. Erzählt anderen davon, dass es den Podcast gibt. Schreibt uns auch einen freundlichen Kommentar, wenn ihr uns auf Spotify anhört. Das würde uns sehr helfen. Wir haben leider bis jetzt noch gar keine Kommentare bekommen. Und es wäre schön, wenn sich das ändern würde. Und ihr findet uns als @Kepler-Sternwarte auch auf Instagram, auf Facebook, auf Blue Sky, auf Threads. Und neuerdings findet ihr Astronomie im Kepler auch auf YouTube, wo ihr auch gerne eure Kommentare reinschreiben könnt. Auch zu dieser Folge findet ihr weiteres Material und Links auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Und Kommentare, Fragen und Themenwünsche von euch sind hoch erwünscht. Schreibt uns via E-Mail oder schreibt uns an unsere Social Media Accounts. Unsere Mailadresse ist keplersternwarte@gmail.com. Verpasst nicht unsere nächste Folge, wo es wieder KTT Insights gibt und wo wir wieder einiges über einen Vortrag erzählen werden, den wir am Kepler Teleskop-Treffen hatten. Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler!